Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pile of Shame. Es ist soweit, das neue Jahr hat begonnen und natürlich haben sich bei uns nach wie vor Berge von Spielen hochgestapelt und es wird Zeit, diese auch mal abzuspielen, runterzuspielen. Und ich bin der Daniel und ich begrüße ganz herzlich den Tobi, den Sven, den Nils und den Steffen. Hallo.
Hi.
Hallo.
Hi.
Ja, wir sind heute viele Leute, die alle fleißig ihre Spiele spielen, die sie schon viel zu lange vielleicht unter Umständen auf dem Stapel hatten. Und für all diejenigen, die dieses Format jetzt noch nicht kennen, Pile of Shame, eben Stapel der Schande, könnte man auch sagen. Also Spiele, die man vor vielleicht längerer Zeit mal gekauft hat, manchmal auch kürzerer Zeit, aber auf jeden Fall irgendwann mal gekauft hat, unbedingt spielen wollte. Und dann lagen im Regal rum und wurden immer weiter missachtet. Und über diese armen Geschöpfe sprechen wir heute. Und um es ein bisschen spannender zu machen, machen wir vorher auch immer so eine kleine Einschätzrunde. Wir schätzen einfach, wo, in welche Kategorie unser Spiel vielleicht einzigartig sein könnte. Und wenn wir dann nacheinander unsere Spiele dann hinterher später vorstellen, sagen wir erst noch, wann wir das Spiel ungefähr gekauft haben, also wie lange es schon rumlag bei uns im Regal und warum wir das irgendwann mal gekauft haben, also die Motivation. Und dann raten noch die anderen Personen mit ein paar Hinweisen, versuchen sie zu erraten, welches Spiel es sein könnte. Und dann wird es dann vorgestellt. Und dann ist das hier quasi ein Service-Podcast nur für euch. Denn ihr, wenn ihr dieses Spiel selber auch im Regal stehen habt und noch nicht gespielt habt, dann wisst ihr unter Umständen, ob ihr es direkt sein lassen könnt oder ob ihr es unbedingt jetzt als Motivation nehmen solltet und dieses Spiel endlich auch mal spielen. So, und ich muss direkt ein Disclaimer vorneweg sagen. Ich habe für heute leider ein ganz, ganz junges Spiel dabei. Das ist noch nicht in Deutschland erschienen, wird jetzt demnächst erscheinen. Ich hatte tatsächlich ein sehr altes Spiel mir vorbereitet, mitgenommen zum Spieltreffen. Da ist es nicht auf den Tisch gekommen. Da kamen einfach andere Spiele auf den Tisch, leider, leider. Dann wollte ich heute noch ein Solo-Spiel spielen, was ich auch länger hier schon habe liegen. Und dann ist dann auch noch da ein kleiner Notfall dazwischen gekommen. Ich musste mal zur Apotheke fahren, dann ist das auch gestrichen worden. Ja, man könnte sich das die Zeit auch mal besser planen. Werde ich mir vielleicht mal für das nächste Mal vornehmen, dann nicht direkt vor der Aufnahme noch ein Spiel zu spielen. Aber ich habe dafür ein sehr spannendes Spiel, ein neueres Spiel dabei. Trotzdem werde ich mal sagen, ich habe das Spiel mit den dämlichsten Miniaturen. Oder ulkigsten Miniaturen, sagen wir es mal so.
Die ulkigsten, ja. Okay.
Steffen, was meinst du denn? Was hat denn dein Spiel an Besonderen?
Ich habe spontane Idee, was du mit haben könntest, aber ich will mich heute weit aus dem Fenster lehnen und sagen, ich habe das einzige Spiel mit Naturthema. Und wenn das nicht greift, dann hätte ich noch eine zweite Kategorie, aber dazu später mehr.
Nee, du musst dir wirklich festlegen. Ja, so. Nee,
ich bleib beim Naturthema und hinterher verrate ich, was es hätte auf Nummer sicher sein können.
Genau. Ja, dann mache ich mal gleich weiter und ich sage, ich sage, jeder von euch hat dieses Spiel zu Hause.
Du hast es vorher noch nicht gespielt gehabt. Okay, spannend. Sehr spannend. Dann darf ich wohl weitermachen. Ich würde sagen, um es ein bisschen spannender zu machen und auch schlagbar zu sein, würde ich sagen, ich habe das komplexeste Spiel von allen.
Okay. Und ich behaupte, ich habe das einzige Spiel, was CO2-neutral hergestellt wurde.
Einzige, was CO2, okay. Dann nehme ich das mit den ulkigen Figuren zurück und ich sage einfach, das chaotischste Spiel. Das ist, glaube ich, dann auch vielleicht noch zu schlagen. Okay.
Okay.
Dann hört sich schon mal spannend an. Da haben wir auf jeden Fall eine bunte Mischung heute dabei, wie sich das jetzt schon mit den Teasern anhört. Wer hat Lust, direkt mal loszustarten und mal vorzustellen, wann, wie lange er das Spiel schon bei sich liegen hat und warum er es mal gekauft hat.
Kann ich gerne machen. Ja. Also, Spiel habe ich 2021 über Kickstarter finanziert und es kam dann am 7.2.2022, ja, ich habe mich vorbereitet, bei mir an. Ist, glaube ich, so ziemlich das älteste Spiel auf meinem Pile of Shame tatsächlich. Also ich habe es ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt in den vergangenen Folgen, dass mein Pile of Shame gar nicht so alt ist. Er ist zwar groß, aber nicht so alt. Und ja, 2022 kam das Spiel zu mir. Mich hat vor allem das Thema mega fasziniert. Ich habe noch ein anderes Spiel im Regal, das sich einem ähnlichen Thema widmet, aber ansonsten ist das Thema recht einzigartig. Das hat mich super fasziniert und natürlich das Spielmaterial Kickstarter-mäßig. Super cooles Spiel. Genau, dann es ist ein Action-Selection-Spiel. Eine sehr große Schachtel, relativ unbekannt, bis jetzt nur auf Englisch erschienen. Wahrscheinlich noch keinerlei Idee.
Nee, gar nicht. Action Selection, englische Sprache 2022 ja. Ist noch zu wenig.
Hat ein okay, das kann ich nicht sagen. Ein Spiel über mehrere Generationen spielt sich das. Also es ist ein
Villagers?
Nein. Es hat einen Aktienmarkt auch mit drin. Also sehr viele Mechanismen, die ineinander greifen. Ein Spielbrett, doppelseitiges, also doppellagiges Spielbrett. Auch die Spielerboards sind doppelseitig. Als Münzen gibt's verschiedene Werte und die höheren Werte sind in Goldbarren ausgestellt. Also die kleinen Münzen,
oh, wirklich in Goldmünzen. Blank.
Ja, also ich habe auch keine Spiele mit Goldbarren im Regal.
Es ist vom Verlag Brookspoon Games. Immer noch Fragen.
Das sagt uns gar nichts.
Der Designer ist Jason Brooks. Immer noch fragende Gesichter, das sagte ich.
Ich glaube, genau. Du kannst auflösen, wir kommen, sonst sind wir morgen noch dran.
Ist wohl ein recht unbekanntes Spiel, genau. Also mich hat es damals, wie gesagt, beim Kickstarter sehr fasziniert. Es geht darum, über drei Generationen ein Vermögen anzuschaffen oder anzuhäufen und wer das am besten schafft, gewinnt. Mhm. Die Rede ist von Legacies.
Okay, nee.
Legacies, genau. Manuel hätte direkt erraten, als ich hätte nur Gold erraten müssen, sagen müssen und Manuel hätte es sofort gewusst, weil ich wollte das Spiel, Manuel ist in meiner Spielegruppe und ich wollte das Spiel schon öfters auf den Tisch bringen und als er dann eben gesehen hat, dass da alles aus Gold ist in diesem Spiel, also nicht alles, sondern die Münzen und die Goldbarren und auch draußen, die Schachtel ist sehr golden, hat es ihm überhaupt nicht gefallen. Genau. Wie schon gesagt, ein Managementspiel, also wir versuchen mit Aktionen das Vermögen unserer Familie anzuhäufen. Wir können mit, also jeder von uns hat drei Handkarten. Es liegen noch drei Handkarten in der Spielfeldmitte aus. Und wenn ich an der Reihe bin, spiele ich eine meiner Handkarten als Aktion aus oder mache dann eine Aktion, die auf dieser Karte abgebildet ist. Oder ich kann eine Handkarte mit der Mitte tauschen und führe dann die Aktion von der Handkarte aus. Also effektiv habe ich eine virtuelle Hand von sechs Handkarten. Aber die in der Spielfeldmitte, da kann halt jeder drauf zugreifen. Und mit diesen Aktionen kann ich eben in Aktienanteile von Firmen investieren. Da lege ich dann auch einen Anteil, einen großen Anteil oder einen kleinen Anteil in diese Firma rein und der Aktienmarkt steigt dann entsprechend. Oder ich kann meine Anteile wieder verkaufen und nach Aktienmarkt bekomme ich dann eben wieder Geld raus. Ich kann in andere Familien, Freundschaften investieren und bekomme dann da irgendeinen Benefit. Ja, eben auch Geld oder Prestige. Genau. Und ich kann eben auch in meine Stiftung investieren. Eine Stiftung, da kann ich Geld rein investieren. Das ist dann erstmal weg, habe ich nichts davon, aber das generiert mir am Spielende eben auch die Siegpunkte. Also ich kann jede Runde Geld in diese Stiftung investieren, aber das Geld ist dann halt weg. Aber dafür kriege ich eben Siegpunkte. Genau. Nachdem jeder Spieler zwei Aktionen ausgeführt hat, zwei Handkarten ausgeführt hat, dann hat er die Möglichkeit, auf die globalen Aktionen zuzugreifen. Das sind Blättchen, liegen in der Mitte, acht Stück an der Zahl. Und diese Blättchen generieren ebenfalls wieder Geld in Bezug auf Dinge, die die Spieler besitzen. Und zwar eben für alle Spieler. Wenn ich das auswähle, kann ich den Zeitpunkt wählen. Jetzt bin ich besonders stark in dem und dem Aspekt und die anderen Spieler vielleicht nicht. Also wähle ich jetzt diese globale Aktion und jeder Spieler hat dann was davon. Nach Möglichkeit habe ich eben die meisten davon. Und eine Runde endet dann, wenn die zwei globalen Aktionen, die gespielt werden müssen, gespielt sind, plus nach Spieleranzahl nochmal eine gewisse globale Aktion mehr. Also bei vier Spielern waren es, glaube ich, insgesamt fünf globale Aktionen, dann ist die Runde beendet. Und am runden Ende wird eben eine neue Generation aufgebaut und das Spiel geht dann über 6 Generationen A3 Zeitalter. Also nicht A3 Zeitalter, sondern insgesamt 3 Zeitalter. Nach jeder zweiten Generation verbessern sich die Fabriken auf dem Spielfeld automatisch und das Geld, was ich da rein investiert habe, wird automatisch schon besser. Und das wird dann eben so gemacht, dass Plättchen auf dieses Spielbrett gelegt werden. Und dann sieht man eben am Anfang so ein Schuppen. Und das ist der Bahnhof von dem Spiel. Also du kannst eben in diese Transportgüter investieren, in diese Firma. Und in der zweiten Generation ist es dann schon ein Flughafen. Und im zweiten Zeitalter und im dritten Zeitalter ist es dann eine Space Station sozusagen. Also über die verschiedenen Zeitalter investierst du dann eben Geld. Und das sieht man dann auch wirklich auf dem Spielbrett, dass die Zeitalter wechseln. Genau. Und wer dann am Ende die meisten Siegpunkte hat, gewinnt. Siegpunkte macht man eben durch die Investitionen in die Fabriken. Siegpunkte macht man durch die Ersparnis, die ich in meine Familie selbst investiert habe, durch Freundschaften mit anderen Spielern, beziehungsweise auch mit anderen Familien, die gerade nicht im Spiel teilnehmen. Und vor allem durch die, wie heißen die nochmal? Durch die Erbstücke. Weil jeder Spieler hat 6 Erbstücke und ich kann mir auch die Erbstücke von den anderen Spielern kaufen. Dadurch kann ich Siegpunkte machen. Wenn ich mir meine eigenen Erbstücke kaufe, generiere ich im Spiel wiederum Geld. Dann muss ich immer abwägen, kaufe ich meine eigenen oder kaufe ich die von den Mitspielern. Ja, zusätzlich hat natürlich jeder Spieler nochmal eine einzigartige Fähigkeit, die er dann triggern kann von Zeit zu Zeit. Ja. Das ist jetzt ein ziemlich langer Monolog gewesen, aber ist doch schwer, wenn ihr das Spiel überhaupt nicht kennt.
Ich habe es auch noch nie gesehen.
Noch Fragen.
Noch überhaupt nie gehört, ja. Nicht gesehen, niemals bewusst wahrgenommen, das Spiel. Also kommt nicht oft vor. Ich bin sprachlos.
Muss ich beipflichten. Also gerade für ein Crowdfunding-Projekt, ich habe jetzt gerade auch noch mal geguckt, also auch das Material, so wie du es jetzt auch beschrieben hast, sieht super aus. Und
die Komponenten sind wirklich mega.
Ja.
Also richtig, richtig gut.
Also ich habe das noch nie gehört. Ich bin ein bisschen erstaunt, gerade für so ein Crowdfunding-Projekt, dass das beim BGG-Ranking von 7,0 ist. Ja. Also du hast jetzt gesagt, komplexestes Spiel von uns Fünfen hier. Das wirkt auch schon sehr komplex. Kannst du dir irgendwie erklären, warum das so verhalten ankommt?
Ja, kann ich. Also wie gesagt, die Spielkomponenten sind super Kickstarter-mäßig, klar. Die Mechanismen greifen auch echt gut ineinander. Aber das Spiel dauert sehr lange. Wir haben zu viert 4 Stunden und 18 Minuten gespielt. Was okay für ein Expertenspiel in der Erstpartie noch geht, aber das zieht sich ganz schön hin. Vor allem die Downtime ist halt relativ groß bei 4 Spielern. Und das hat vor allem sehr kleinteilige Regeln. Hier mal noch ein kleiner Regelzusatz, da ein kleiner Regelzusatz. Die Anleitung, ich glaube, ich habe die 3-mal gelesen oder 4-mal gelesen, weil das Spiel nie auf den Tisch kam und dann ich immer wieder lesen musste. Aber auch dann, als es schlussendlich auf den Tisch kam, habe ich immer wieder in Regeln blättern müssen, weil dann da noch mal eine kleine Regel, da noch eine kleine Regel. Dann gibt's Aktionen, die echt sinnlos sind im Spiel. Also gerade diese globalen Aktionen, von denen ich erzählt habe, die müssen halt gewählt werden, damit das Rundenende triggert. Aber die sind für keinen von uns Spielern sinnvoll gewesen. Wir mussten die halt wählen, damit Spielende triggert, aber sie sind Blödsinn gewesen. Ja, und die 2, die halt sinnvoll waren für uns alle, die waren relativ schnell weggespielt. Und die anderen dann halt, ja gut, müssen wir halt wählen. Das fand ich ein bisschen doof. Und es gibt halt auch ein bisschen Kartenglück. Am Anfang der Runde ziehe ich 3 Karten auf die Hand und 3 liegen in der Mitte. Die 3 hat halt jeder Zugriff. Wenn ich gerade nicht Startspieler bin, schnappen mir andere Leute die guten Karten aus der Mitte weg. Wenn ich dann nur Müllkarten auf der Hand habe oder Karten, die eben nicht zu meiner Strategie passen, dann wird's echt schwer. Das fand ich dann auch noch ein bisschen schade. Und das drückt wahrscheinlich gerade die Boardgame-Geek-Wertung. Also die Mechanismen funktionieren alle super. Eine Aktion ist total Blödsinn, die hätte ich komplett rausgelassen. Also das Spiel hätte gut getan, wenn es einfach reduzierter wäre. Viel reduzierter.
Mit dem zentralen Element, dass die Generationen wechseln, merkt man irgendwie, dass man 2 Runden später sein eigener Enkel ist? Oder spielt es sich einfach wie ein normales nächste Runde? Nein.
Genau, du machst genau das Gleiche, bloß dass deine Aktienanteile, in die du investiert hast, einfach mehr wert sind. Aber ansonsten machst du 6 Runden dasselbe.
Okay. Aber irgendwelche Charakterkarten habe ich gesehen. Also irgendwie Namen oder sowas?
Ja, stimmt. Du hast einen Nachfolger. Also am Rundenende musst du dann immer eine Nachfolgerkarte wählen, die nächste Generation leitet, also dein Familienoberhaupt. Die gibt dir dann einen speziellen Bonus, entweder einen Einmaleffekt zu diesem Zeitpunkt oder, wenn sie abdankt, einen Effekt oder ein dauerhafter Effekt während der Generation. Das stimmt, ja. Aber es ist auch eine Mechanik. Du spürst das. Das Thema lebt eben von den Komponenten, aber du spürst es nicht beim Spielen, würde ich sagen.
Okay.
Also du hast bei mir schon mehrere Trigger ausgelöst, indem du sagtest, sehr lange Spielzeit und Glück. Das ist immer für mich schon sofort, wo ich sage, oh, da lasse ich lieber die Finger weg. Und auch kleinteilige Regeln, die dann halt das Spiel nur kompliziert machen statt komplex.
Also Glück nicht falsch verstehen. Das Glück ist da,
ja.
Aber es ist nicht so spielentscheidend. Aber man merkt es.
Ah, okay.
Also ich habe es in der Runde schon gemerkt. Ich habe jetzt scheiß Karten gezogen. Damit kann ich jetzt nicht das machen, was ich eigentlich machen wollte.
Mhm. Gibt das Spiel einem denn dann die Möglichkeiten, dann alternativ was Gutes zu machen? Oder bist du dann einfach...
Ja, du hast dann schon andere Möglichkeiten. Du kannst dann schon, dann investierst du halt in eine andere Firma. Geht dann schon. Ja, die anderen Spieler haben ja auch das gleiche Problem.
Ja, okay.
So ist es auch nicht.
Ja. Also das ist dann quasi das Motto Shit Happens, ne? Im Leben.
Ja. Ja.
Okay.
Und ich habe halt aufs falsche Pferd gesetzt, deswegen bin ich nur Dritter geworden. Ich habe halt direkt eben in die Familienkasse investiert, anstatt in die Anteile. Das wäre wesentlich besser gewesen. Ne? Ja. Ein anderer Spieler hat es eben geschickt gemacht. Der hat erstmal Anteile gekauft und in der zweiten Generation dann alles wieder verkauft. Der hat dann einfach Geld gehabt und konnte damit einfach alles machen. Gefühlt. Das Geld war dann auch relativ schnell wieder weg, weil dann in der zweiten Zeitalter auch alles teurer wird. Ja. Also war insgesamt sehr spannend. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Aber es wird kein zweites Mal auf dem Tisch.
Also, wenn ihr jetzt schnell bei eBay schauen wollt.
Es steht noch nicht drin.
Du hast noch bis Freitag Zeit, Sven. Und unbedingt dieses Meisterwerk mit einer 7,0 ausprobieren wollt. Es könnte sein, dass ihr es auf eBay käuflich erwerben könnt. Ja, gut. Also, ja. Ist quasi für dich interessant gewesen, es jetzt einfach mal zu spielen, um diese Lücke zu füllen, dass endlich mal aus deinem Kopf rauszuhaben, dass es mal gespielt wurde, aber es bleibt einfach nicht, bietet nicht genug.
Ja.
Okay.
Es bietet schon viel, aber eben die Spielzeit, die schreckt mich ab. Also nochmal 4 Stunden für das Spiel, nein. Wenn es reduzierter wäre auf 2,5 oder so, locker würde ich es dann nochmal spielen und ein paar Aktionen müssen einfach geändert werden, weil die einfach sinnlos werden im Spiel. Also zumindest bei unserer Erstpartie. Also was kannst du nach einer Erstpartie schon groß sagen? Bewerten will ich das jetzt vielleicht nicht unbedingt, aber das ist eben mein Gefühl. Und dann brauche ich das Spiel nicht nochmal auf den Tisch bringen, da habe ich andere Spiele. Aber das Thema ist halt, finde ich, recht einzigartig, dass du eben ein Erbe weiter vererbst. Also nicht so, wie man ein Legacy-Spiel kennt, sondern einfach wirklich das als Spielmechanik nutzt.
Mhm. Die Idee finde ich auch richtig spannend. Auch eigentlich, also ich bin auch mal ein Fan von so Spielen mit Börsen und Geschäftsanteilen und Anleihen und sowas. Das finde ich immer super. Da gibt es richtig tolle Spiele. Und die Grundidee ist ja auch gut, aber wahrscheinlich ist das so die alte Kickstarter-Krankheit, dass dann einfach da die Expertise von einem Redakteur gefehlt hat, der das Spiel nochmal...
Das kann gut sein,
mit einem feinen Kamm durchkämmt und dann nochmal die Unstimmigkeiten rausholt und ja die Knoten wegschneidet. Ja. Naja, aber jetzt haben wir, das ist auf jeden Fall eine Wissenslücke gewesen, Legacies 2022 erschienen. Wahnsinn. Cool, vielen Dank. Dann würde ich sagen, machen wir direkt mal weiter. Tobi, willst du vielleicht das Spiel vorstellen?
Ja, also ich habe ja gesagt, ihr habt das alles zu Hause.
Mhm.
Muss ich ein bisschen tricksen? Ihr habt die Spielmaterialien alle zu Hause. Das ist so ein simples Spiel. Ich frage mich auch, warum ich mir das dann gekauft habe. das ist auf Deutsch vor ungefähr einem Jahr erschienen. Und ich habe mir das dann relativ schnell dann auch geholt. Gibt's aber schon. Du warst bei Kniffel, ja.
Haben wir alle zu Hause.
Ja, aber du kannst in diese Richtung denken tatsächlich. Es gibt's ein bisschen länger. Es gibt's auch als japanische Version, als koreanische, als portugiesische, spanische und teilweise auch schon seit 2022. Die englische Version ist aber eigentlich ein klassisches Print-and-Play-Spiel gewesen. Oder ja, man musste da eigentlich nur die Regeln sich vielleicht ausdrucken oder einmal lesen. Denn was ihr dazu braucht, ist ein Deck aus 52 Pokerkarten. Nils zappelt schon. Also
ich komme nicht auf den Namen. Ich habe es neulich irgendwie noch gesehen. Ey. Komme nicht auf den Namen.
Gibt's mittlerweile auch als Legacy-Variante. Gab es, glaube ich, einen Kickstarter dazu. Das finde ich mittlerweile jetzt retrospektiv auch ganz interessant.
Ich habe da mal was auf Boardgame Arena gesehen. Regicide oder so ähnlich.
Ja, ich war gerade mit eher, ja.
Genau. Genau, und da habe ich es vor kurzem auch ganz viel auf Boardgame Arena gespielt. Und ich muss zugeben, ich bin jetzt nicht der häufigste Nutzer von Boardgame Arena, aber das hat mich wieder mehr in diese Plattform gebracht. Und ich habe das vor kurzem mit einer anderen Version gespielt und dann mir gedacht, oh Mensch, ich habe das ja auch noch zu Hause. Das lag irgendwo zwischen den ganzen anderen Spielen auf dem Pile of Shame. Dachte ich, ja gut, also den kleinen Keil kann ich da irgendwie aus dem Stapel hämmern und das dann selber mal spielen. Regicide ist ein ja kooperatives Kartenspiel. Es werden Handkarten aus einem klassischen Pokerdeck verteilt, mit Ausnahme der Könige, der Damen und der Buben. Denn das sind unsere Gegner. Wir müssen zuerst gegen alle vier Buben kämpfen, dann gegen alle vier Könige. Gegen alle vier Damen und dann am Schluss gegen alle vier Könige. Und die haben auch mehr Lebenspunkte, sind auch stärker. Und unsere anderen Karten, die wir dann so auf der Hand haben, haben dann die klassischen Zahlenwerte 2 bis oder beziehungsweise Ass bis 10. Und die müssen wir dann ausspielen. Und die Farbe der Karten, Kreuz, Pik, Karo und Herz, die sind mit verschiedenen Funktionen verbunden. Also spiele ich eine Pik-Karte, dann kann ich den Angriffswert des Gegners reduzieren. Ein Bube hat einen Angriffswert von 10. Das heißt, ich kämpfe gegen einen Buben, der hat Lebenswert von 10, Angriffswert von 10 und ich spiele eine Pik 4. Dann reduziere ich seinen Angriffswert dann auf maximal 6 und mache ihm 4 Schaden. Das habe ich dann, also kann ich alles dann auch werten auf so einem kleinen Rädchen oder mit einer Companion-App. Und dann muss ich aber Handkarten abschmeißen in der Summe des Angriffswertes dieser einen Karte. Also in dem Fall wäre es jetzt noch 6 gewesen. Also muss ich Handkarten im Wert von 6 abschmeißen. Jetzt ist es dann aber tatsächlich auch so, dass wenn ich jetzt gegen einen Peak-Bub spiele, kann ich diese Peak-Fähigkeiten nicht triggern. Also die jeweiligen Buben blocken dann immer die Funktion der Karten. Peak, habe ich gerade eben gesagt, senkt den Angriffswert. Ich kann mit Kreuzkarten den doppelten Schadenswert machen. Also würde ich eine Kreuz 10 spielen, würde ich 20 Schaden machen. Spiele ich aber gegen irgendeine Kreuzkarte, dann sind das ganz normale Zehner und diese Spezialfähigkeit wird nicht getriggert. Ja, und was mache ich zwischen den Runden? Ich muss ja irgendwann mal Handkarten ziehen, da muss ich Karo spielen. Also jedes Mal, wenn ich eine Karo 5 spiele, und ich spiele nicht gegen eine Karo-Karte, dann ziehe ich dann 5 Karten auf und die Anzahl der Karten wird dann unter anderen Mitspielern verteilt. Also würde ich diese Karte spielen, dann ziehe ich zuerst, dann mein linker Nachbar und so weiter, bis wir insgesamt 5 Karten gespielt haben. Und die letzte Kartenfähigkeit ist dann noch Herz. Denn mit Herz kann ich den Ablagestapel mischen und wieder meinen Nachziehstapel auffüllen. Ist vermeintlich eine der schwächsten Fähigkeiten, aber irgendwann im Laufe des Spiels durchaus auch sehr wichtig, dann solche Karten dann zu spielen und auf der Hand zu halten. Und das hat eine ganz interessante Dynamik, dieses ganze Spiel, weil man irgendwann merkt, oh, ich habe richtig Probleme gegen Pik oder gegen Kreuzkarten zu spielen. Und da wird man am Anfang grandios verlieren. Gerade wenn man das mit mehreren Leuten spielt und dann irgendwann macht's Klick und das ist bei mir dann tatsächlich auch im Solospiel auf Boardgame Arena dann passiert, wo ich dann so ein paar Strategien einfach mal ausprobiert habe. Wie schaffe ich es tatsächlich am Schluss auch alle vier Könige zu besiegen? Und da kommt tatsächlich auch noch ein guter Kniff mit hinzu. Wenn ich es schaffe, einen Gegner genau auf Null zu bringen, also genau so viel Schaden zu machen, dass ich, wenn der Gegner nur noch 4 Lebenspunkte hat und ich mache nur noch 4 Schaden, dann kann ich diese Karte mit in mein Deck nehmen. Also dann habe ich tatsächlich auch einen Buben, eine Dame oder einen König dann im Deck mit den entsprechenden Fähigkeiten. Und ohne da jetzt noch mehr ins Detail zu gehen, es gibt noch 1-2 kleine Zusatzregeln mit Assen und Karten, die man mehrmals spielen kann. Und in Summe, das kann jeder zu Hause ausprobieren. Schaut einfach mal die Regeln von Regicide an. Das macht richtig Laune, ist richtig süchtig machend. Und auch im Solospiel, wenn man das mal ausprobiert, ich bin echt überrascht und ich bin richtig heiß, mal drauf zu sehen, wie diese Legacy-Variante dann da funktioniert. Mindestens 2 von euch kennen es ja. Hat das irgendjemand von euch denn aber schon mal gespielt?
Nicht live, aber auf Boardgame Arena habe ich es gespielt, habe gerade mal nachgeschaut. Etwa 2 Jahre ist es her. Aber da sind irgendwie 14 Partien innerhalb von 2 Tagen, wo ich so 5 gewonnen habe. Ich kann mich gut erinnern, dass gerade bei Karo dieses Nachziehen, wenn das zum falschen Moment der Gegner blockiert, ist die Partie sehr schnell zu Ende. Also das war schon knifflig genug, dass man es gerne wieder und wieder versucht hat. Wie gesagt, bin überrascht, dass es 2 Jahre her ist, aber ich hatte da 2-3 sehr gute Tage mit.
Und ja, so wie du sagst, ne? Wenn man dann irgendwann mal wirklich Karten nachziehen muss, man hält die sich auf der Hand und dann besiegt man einen Gegner und so wie du sagst, dann am Schluss kommt dann ein Karo-Gegner und du kannst keine neuen Karten nachziehen. Das muss man quasi immer ein bisschen vorausplanen, ja.
2 Fragen hätte ich. Wie viel ist Glück da dabei bei dem Spiel? Ist es vielleicht ein reines Glücksspiel oder wie repetitiv ist es? Wenn du einmal den Kniff raus hast, ist jede Partie dann einfach nur nachspielen.
Es hat
also wo in der Waage, wo liegt denn das Spiel?
Es hat natürlich einen gewissen Glücksanteil, weil du hast eine Kartenhand, mit der musst du irgendwie arbeiten. Statistisch ist es möglich, dass du natürlich auch eine komplette Kartenhand in einer Farbe hast und du ziehst keine einzige Karo-Karte und kannst nicht nachziehen. Mhm. In einem Solo-Spiel wäre es dann aber auch so, dass du Joker-Karten hast, die in vielen Poker-Decks meistens 2 Joker-Karten auch mit dabei, also auch mit denen könnte man hier spielen, das sind quasi diese Leben. Ja, wenn du nicht, wenn du quasi wenn du keine weiteren Karten spielen könntest, kannst du eine dieser Joker-Karten ausgeben und verlierst dann quasi ein Leben. In einer Mehrspielerpartie kann man quasi freiwillig Schaden nehmen und dann den Spieler wechseln lassen. Ja, also da gibt's schon so Möglichkeiten, wie man das umgehen kann. Aber ja, es ist ein Kartenspiel, es gibt einen gewissen Glücksanteil, es ist aber kein Gamblen wie ein Poker. Und irgendwann hast du sicherlich den Kniff raus und dann funktioniert es auch viel, viel einfacher. Das ist irgendwie so eine Art Puzzle. Und deswegen sage ich ja, Regicide Legacy würde mich mal interessieren, was setzt es da oben drauf, damit man da bei der Stange bleibt.
Es erinnert mich stark an das Friedemann-Friese-Spiel Freitag. Es ist auch ein Solospiel, auch ein reines Kartenspiel, wo du dein Deck immer wieder durchspielst. Und am Anfang war das sehr schwer und knifflig und ich bin immer wieder dran geblieben. Und irgendwann mal habe ich aber den Dreh raus. Welche Karte muss ich in mein Deck kaufen? Welche Karte muss ich jetzt hier besiegen? Und dann habe ich jede Partie gewonnen und dann war es eben vorbei mit dem Spielspaß. Deswegen war jetzt gerade meine Frage, wenn du irgendwann mal diesen Kniff raus hast, gibt's diesen Kniff oder gibt's dann immer noch einen Zufallsfaktor, der groß genug ist, wo du dich jedes Mal eine andere Strategie fahren musst?
Es hat eine Lernkurve, ja. Und ähnlich jetzt wie wir bei Freitag auch, wenn du den Kniff hast, dann werden die Partien deutlich einfacher. Ein Vorteil gegenüber Freitag ist, dass du das natürlich mit mehreren Leuten spielen kannst. Und da wird dann, du kannst die Spielweise von anderen Leuten nicht beeinflussen. Also je nachdem, mit welchen Leuten du zusammenspielst, fällt es dir dann einfacher oder fällt es den Leuten einfacher, so ein kooperatives Kartenspiel dann zu spielen oder nicht? Ja, da hast du noch mal ein bisschen Variabilität mit dabei.
Ja, das stimmt.
Ich habe es tatsächlich noch gar nicht gehört, das Spiel. Also heute ist das Spiel, wo ich auf dem Schlauch stehe, die Runde, wo ich auf dem Schlauch stehe, offenbar. Ratchet Side, wo du das gerade die Titel gesagt hast, dachte ich, hä, noch nie gehört. Ich habe es mir jetzt angeguckt, habe ich noch nicht gesehen, nicht wahrgenommen. Ja, super spannend. Ist jetzt tatsächlich ja 2025 dann als deutsche Version erschienen bei Devir Yellow. Ich weiß jetzt nicht, wer die deutsche Version dann quasi, wo es die im Vertrieb gibt, ob sie jetzt bei Hoch gibt. Oder Hutter Trade ist ja dann die Sparte, die Yellow vertritt. Müsste ich mal in den Katalog reinschauen, den habe ich gerade zugeschickt bekommen. Ist auf jeden Fall, sieht cool aus. Ist derzeit überall ausverkauft, aber ich habe jetzt schon bei mehreren Händlern gelesen, wird jetzt anfangen, jetzt irgendwann im Januar noch wohl wieder auf Lager sein. Also für all diejenigen, die jetzt neugierig geworden sind, es ist bald zu normalen Shoppreisen verfügbar. Man muss jetzt keine horrenden Kredite aufnehmen, um das irgendwie auf eBay zu holen.
Ja, und da muss ich nochmal erwähnen, es ist, jeder, der zu Hause ein Pokerdeck hat, kann das spielen. Und auch auf Boardgame Arena, das ist eine super Implementierung. Da einfach mal ausprobieren.
Aber es sieht schon hübsch aus.
Solo, aus dem Grund habe ich es mir dann vielleicht irgendwie geholt oder vielleicht auch so als zusätzliche Motivation. Dann spiele ich es auch, weil wann ich bin Pokerdeck und sage, jetzt will ich mal hier irgendwie eine Partie eines Print and Plays oder eines Solo-Spiels, das sich irgendjemand mal ausgedacht hat, mal ausprobieren. Passiert dann bei mir seltener, aber wenn ich es dann halt auf dem Pile of Shame habe, ist bei mir vielleicht auch irgendwann der Druck da zu sagen, ja, spätestens für eine Pile of Shame-Folge musste ich es mal rausholen. Und hier war es tatsächlich auch Zufall, dass es jemand mal beim Spieletreff mitgebracht hat und dachte, ja Mensch, klar, jetzt habe ich Lust drauf, erklär uns das mal. Dann hat man da relativ schnell auf die Fresse gekriegt und dann habe ich das irgendwann auf Boardgame Arena dann mal solo ausprobiert, bis irgendwann der Knoten bei mir platzte und ich das dann selber auf den Tisch gebracht habe.
Ja, cool. Super spannendes Spiel auf jeden Fall. Hört sich gut an.
Hab's bei BGA direkt auf zu spielen gesetzt. Dankeschön.
Ja, cool.
Aber da gibt's auch noch eine DICE-Version. Na, egal.
Probieren wir irgendwann mal aus, ja.
Genau. Und dann die Legacy-Version, wenn man dann noch immer weiter spielen kann. Ja, cool. Steffen, magst du mal weitermachen?
Ja, sofort. Ich möchte nur so anmerken, ich habe kein Pokerset zu Hause, aber Romy müsste genauso funktionieren.
Ja, das ist keine Spielesammlung.
Doch, aber da ist kein, soweit ich weiß, sind
der. Doch, in jeder Spielesammlung ist ein Set drin.
Ha, ich guck nachher mal nach.
Guckst du mal.
Diese große Mitspieler, aber ich glaube, das ist, es steht Romy drauf, nicht Poker. Zumal du ja beim Poker normalerweise auch ein paar Chips brauchst.
Okay.
Genau. Ich und mein Naturthema. Das Spiel habe ich, ähnlich wie das, was ich beim letzten Mal vorgestellt habe, aus der Wundertüte der Spieleoffensive. Das heißt, die liegt auch erst so ein gutes halbes Jahr bei mir rum, stammt ursprünglich von Kickstarter. Ich habe vorhin mal gewühlt, also es gibt seit 2022 das Kickstarter zum Grundspiel, 23 kam dann die deutsche Version, 24 die Erweiterung auf Kickstarter und 25 die Erweiterung mit Tieren. Der Pledge Manager hat wohl erst diesen Monat geschlossen.
Erde.
Das ist korrekt.
Das ging aber flott.
Dabei habe ich mir noch so ein paar andere Dinge aufgeschrieben, aber da kann ich direkt zu dem kommen, was ich witzigerweise vor 2 Monaten bei Brettspiel-News gelesen habe. Ist Erde wirklich nur zufälliger Punktesalat? Vielleicht war das ein Grund, warum ich gesagt habe, jetzt muss ich es mal spielen, das liegt hier und es sieht auch echt schön von außen auf. Es ist ein Engine-Building, Tableau-Building, laut Boardgame Geek auch Card-Drafting, wobei ich das Gefühl habe, so viel Drafting war das gar nicht. Action-Selection haben wir heute schon mal gehört. Ansonsten für 1 bis 5 Spieler ab 14 Jahre. Und ich habe es jetzt im letzten Monat 4-mal gespielt. 3-mal davon mit meiner Familie, sprich einmal mit einem 10-Jährigen, einmal mit meiner Frau zusätzlich und einmal habe ich es alleine probiert. Und mir gefällt's. Ich hatte kurz vorher auf Boardgame Arena Flügelschlag gespielt und dachte, Mensch, so ein bisschen Tableau-Building. Das macht schon Spaß. Guckst du mal, was du da noch im Schrank hast? Und bin da genau auf Erde gestoßen, wo wir eben insgesamt 16 Karten ausspielen in so einem 4x4 Raster und die verschiedenen Aktionen, die wir machen können, sei es pflanzen, kompostieren, bessern oder wachsen, lösen jeweils andere Farben dieser Pflanzen aus, die wir da aussehen. Dazu gibt es noch Terrainkarten, die wiederum Zusatzwertungen auslösen. Jeder ist auf einer Insel mit einem gewissen Klima vorneweg. Das heißt, jeder hat so ein bisschen andere Start, Möglichkeiten. Und ich habe die Zahlen nicht im Kopf, aber die Kombinatorik lässt da echt viel zu, was das Anfangen angeht. Und falls das CO2-neutrale Spiel, was angekündigt wurde, auch ein Naturthema ist, es hat sehr, sehr viele Karten, das Erde, nehme ich über 360. Das wäre so meine zweite Kategorie gewesen. Genau, aber ihr habt schon wissend genickt und es wurde ja auch erkannt. Von daher, gerne, sagt was dazu.
Also ich finde, die Stärke bei Erde ist ja, dass wir alle zeitgleich spielen. Und das ist wieder so ein Ding, also bei uns zu Hause, ich weiß nicht, ich wiederhole mich, glaube ich, oft im Podcast, aber da ist Downtime immer ein Thema. Und das ist wirklich minimiert bei Erde, weil die Aktion, die du ja selber kriegst, also die du selbst wählst, kriegen ja die anderen quasi abgeschwächt. Aber dieser Engine-Building-Aspekt ist dann trotzdem für alle gleich, weil trotzdem alle Karten mit der Farbe aktiviert werden, ne? Und das, also den finde ich auch ehrlich gesagt ziemlich gut gelungen bei Erde, für mich zumindest. Mir bringt das immer viel Spaß, wenn ich mir überlege, auch was soll in welcher Reihenfolge aktiviert werden und so weiter. Da finde ich auch wenn mich jetzt bestimmt gleich viele hassen werden, ist zum Beispiel geiler als Terraforming Mars, was dieses Engine-Building angeht. Ja, guck mal, Sven ist schon begeistert.
Nein. Also ich habe Erde zweimal gespielt, das letzte Mal 2023, also schon 2 Jahre her. Oder 3 Jahre, wenn wir jetzt schon 26 haben, aber das Jahr hat ja erst angefangen. Mechanik hat richtig gut funktioniert, aber Terraforming Mars ist immer noch besser. Genauso wie Flügelschlag immer noch besser ist. Gefallen hat es mir schon, aber optisch hat es mir überhaupt nicht gefallen. Also diese Karten, die sehen aus, kennt ihr das, wenn ihr in Edeka reinlauft, da gibt's am Rand so einen Ständer mit diesen Samenpäckchen. Ja, da kannst du Samen für Sonnenblumen kaufen. Und genau wie diese Samenpäckchen, genau so sehen die Spielkarten aus. Ja, da hast du ein Samenpäckchen für deine Sonnenblumen und für deinen Mammutbaum und das hat mich optisch überhaupt nicht mitgenommen. Und genauso wie diese Bäume, die du da übereinander stapelst und immer höher werden, die waren so wackelig und das optisch hat es mich nicht mitgenommen. Mechanisch hat es gut funktioniert. Habe ich Besseres im Regal, meiner Meinung nach natürlich. Aber optisch überhaupt nicht.
Meins. Also mich holen die Samenpäckchen eigentlich ganz gut ab, aber das mit den Türmchen, da hast du recht, also man sammelt quasi grüne Würfelchen, die quasi angeben, wie viel man von den Dingern hat und das Wachstum wird in die Höhe gebaut. Und diese Türmchen fallen doch gerne mal um, vor allem im Solo-Modus, wo man quasi auf eng diese Türmchen baut für den automatischen Spieler. Das musste ich mehrfach wieder aufbauen. Das war auch ganz schönes Gefrickel und man muss dazu sagen, die Teile in meiner Version hier, die passen nicht alle. Ich habe welche, die sind einfach zu klein, um sie zu stapeln, andere, die sind ein bisschen schräg ausgesägt.
Das war in der Version von meinem Kumpel auch so, ja.
Dann ist das ein Feature. Nicht
Einzelfall zu sein. Ja, genau.
Wollen wir vielleicht mal Jenga zusammenspielen? Mir ist noch nie so ein Türmchen umgefallen.
Oder Minara?
Oder Minara ist auch, ja, nee, oh, das ja. Ist ja kooperativ. Das habe ich nichts von dir.
Aber wir steigern uns heute. Das ist wie so eine Spannungskurve, denn Erde hat eine 7,6 bei BoardGameGeek, bei über 20.000 Bewertungen, also kommt gut an. Sven's subjektiver Einwurf, dass Terraforming Mars natürlich besser sei. Dem folgen auch tatsächlich viele Leute auf BoardGameGeek, die geben dem nämlich eine 8,3. Also tatsächlich, das ist rein, wie jetzt von, wenn man sagt, das abstimmungstechnisch ist es deutlich vor Erde, aber ich kann auch verstehen, warum, wenn man Terraforming Mars nicht so cool findet. Regicide hatte eine 7,4 und Legacies eine 7,0. Also wir steigern uns.
Also Erde hat auch ganz viele Fans, ja. Das kommt auch sehr gut an.
Ja, ja. Ich wurde aber falsch verstanden. Also ich sage nicht, dass ich finde Terraforming Mars auch besser als Erde. Ich spiele das lieber, komischerweise. Aber ich finde diesen Engine-Building-Aspekt irgendwie auf irgendeine Art gelungener. Und mal ganz ehrlich, wenn wir auf Optik gucken, dann gewinnt Terraforming Mars auch nicht, ne?
Mir gefallen die Karten von Terraforming Mars. Aber was du jetzt gerade sagst, ja, das stimmt, weil eben die Aktion, die ich auswähle, die führt ja jeder aus. Und nicht, ich mache meinen Zug und dann bin ich fertig und warte dann, bis ich wieder dran bin. Da hast du recht. Also von dem Aspekt her ist Erde ein Stück besser von mir aus. Aber nur ein Stück. Und Daniel, du kennst das Spiel jetzt mal, oder?
Das kenne ich vom Namen her natürlich, aber ich habe es noch nicht gespielt.
Oh, ja. Also du steigerst dich auch.
Aber ich steigere mich auch tatsächlich. Das habe ich jetzt natürlich kennengelernt. Das habe ich auch schon, ich glaube, bei meinem Spieltreffen auf dem Tisch gesehen und so. Mhm. Und ja. Ich glaube, das.
Von völlig unbekannt über ein Skat-Deck, was du immerhin kennst, ja. Jetzt zu einem Spiel, was du mal in live gesehen hast. Sehr gut.
Richtig. Ja, cool. Ja, dann haben wir das Naturthema eindeutig auch durch. Dann ist ja der Nils noch das einzige Spiel mit CO2 heute. CO2-neutral produziert, ganz genau.
Ich toppe das jetzt übrigens noch. Das Spiel, was ich habe, mitgebracht habe, hatte Daniel selbst schon in der Hand.
Das ist der Steigerung.
Und ich habe gerade mal geguckt, es hat eine 7,7. Also auch da gehen wir nochmal ein ganz bisschen hoch.
Cool.
Ja, ich muss ein ganz bisschen ausholen. Das Spiel kam 2023 raus und war so vom Thema, dass ich gesagt habe, es interessiert mich total. Ich will das haben. Kooperativ hat mich sowieso angesprochen, weil ich kooperativ total gerne mag. Für die Schule hielt ich das geeignet. Ich sage noch nicht zu viel, also ich fange noch ein bisschen an. Wollte ich kaufen. Dann war es aber relativ teuer. Dann habe ich ein bisschen gewartet und dann war 2024 und dann habe ich gedacht, ey, krass, Preise gehen runter. Zack, bumm, gekauft. Also rein in den Warenkorb gekauft. Ja, und irgendwann, weiß nicht, wahrscheinlich ein halbes Jahr später, fiel mir auf, dass das Spiel irgendwie nie bei mir ankam. Und irgendwie war es auch nicht im Warenkorb drin. Ich weiß bis heute nicht so genau, was da passiert ist. Also irgendwie habe ich es doch nicht gekauft. Aber ich dachte, ich hätte es gekauft, deswegen zählt das. Dann war es aber wieder teurer geworden.
Die Regel jetzt bei uns ein bisschen nochmal ausgedehnt, ne?
Dann ist es wieder teurer geworden. Also habe ich gedacht, nee, es kann nicht sein. Es war schon mal günstig und ich will da nicht so viel ausgeben. Ich warte. Also habe ich wieder gewartet. Und dann war es wieder so weit unten, dass ich gesagt habe, jetzt kaufe ich's. Und dann war ich kurz davor und dann klingelte es. Und dann kriegte ich so einen wunderschönen Karton mit Rezensionsexemplaren. Und da war's drin. Und dann lag es noch mal ein bisschen hier rum, bis ich dazu gekommen bin, es auch wirklich auszupacken und anzugehen. Und das war jetzt so ungefähr vor 2 Wochen erst der Fall. Also relativ frisch gespielt. Und seitdem habe ich aber 20 Partien drauf auch schon. Ja, also 2023 rausgekommen, 2024, glaube ich, auf Deutsch. Da habe ich mir, ich glaube Ende 23 auf Deutsch dann auch. Es ist kooperativ. Es hat ja so doch bedingt irgendwie ein Naturthema. Das Cover sieht aus, als ob es aus den 80er Jahren kommt.
Emission.
Ja, genau.
Ich kann mich jetzt nicht mehr daran erinnern, dass ich es an dich geschickt habe, aber ich hatte es vorhin schon, als du das noch selbst noch nicht gedacht hast, ich auch schon mal reingerufen, Emission, weil das war sofort, weil es nämlich kooperatives Naturthema, da muss ich halt immer direkt an Emission denken und vom Zeitraum passt es ja auch.
Ja, genau, also 24 Kennerspiel geworden, ich glaube davon, da hätte es dann wahrscheinlich bei allen irgendwie gefunkt.
Also wir haben heute auf allen Ebenen eine Steigerung, das habe ich auch schon gespielt tatsächlich und ich habe es auch in der Hand gehabt tatsächlich und fotografiert und ja, haben wir auch schon einiges zugebracht, genau.
Ja, ganz kurz zum Spiel, also wir wollen kooperativ die Weltemissionen verringern, jeder übernimmt die Rolle einer Weltmacht, es gibt USA, China, Europa und vierte vergesse ich mal, globaler Süden wird es glaube ich genannt, also Afrika, die Richtung soll es ja glaube ich sein. Es ist so, dass das Spiel maximal 6 Runden gehen kann über mehrere Phasen. Normalerweise geht es aber nicht bis Runde 6. Also wer bis Runde 6 kommt, der verliert eher. Bei uns entscheidet sich immer so in Runde 3 oder 4, entweder zum Guten oder zum Schlechten. Am Anfang werden Krisen aufgedeckt und globale Projekte, die man so ein bisschen miteinander bespricht. Und dann kommt die eigentliche Phase, die Projektphase, wo alle gleichzeitig spielen und Projekte auslegen. Und man hat also 5 Handkarten, das können auch mal mehr sein, man kann welche dazu kriegen oder wenn man zu viel in Notstand geraten ist, kann man auch weniger Handkarten kriegen. Und dann gibt's eigentlich so ein sehr, sehr witziges System, denn diese Karten legt man entweder, also man hat so 5 Projektbereiche, wo man Karten übereinander legt oder hintereinander legt. Und ich kann mich halt immer entscheiden, aktiviere ich ein Projekt und das muss dann die Karte sein, die ich sehen kann, also die oben aufliegt, oder schiebe ich eine Karte hinter, um die Symbole der anderen Karte zu diesem Projekt hinzuzufügen. Oder lege ich halt vorne ein neues Projekt auf. Und das war's. Und damit macht man dann quasi, also haut man die ganze Phase durch. Man versucht also irgendwie quasi dieses Handkartenpuzzle, was man da hat mit den 5 Karten und diesen 5 Projektkarten, die man am Anfang schon jeder ausliegen hat, in irgendeiner Art und Weise so zu hantieren, dass man erstens erneuerbare Energien kriegt, zweitens schlechte Energien los wird und drittens Emissionsquellen los wird. Man muss aber auch ein bisschen aufpassen, der Energiebedarf muss gedeckt werden und so weiter, sonst gerät man auch da wieder in Notstand. Also Notstand bedeutet einfach, man kriegt Pettchen und wenn man eine bestimmte Anzahl an Notstandpettchen hat, dann ist es vorbei halt. Ne? Es reicht auch, wenn eine Nation irgendwie zu viel Notstand hat, dann war es das für alle. Ja, und dann kommt die Emissionsphase. Da rechnen wir unsere Emissionen zusammen, gucken, was von der Welt gebunden wird durch Bäume etc. Und das, was überbleibt, das geht auf so eine Skala rauf, wo dann auch eine Spielerskalierung dabei ist. Und dadurch wird dann halt die Welt, also die Temperatur auf der Erde erhöht, immer um 0,1 Grad. Ja, und wenn man das, diese Krisenphase dann da überlebt, da muss man auch mit dem Würfel würfeln und dann deckt man Krisen auf, die man vorher nicht kennt und die können einen so richtig in den Arsch treten. Und wenn man das überstanden hat, nächste Runde, also Energie erhöhen, nächste Runde, zack, bumm, wieder von vorne. Neue Krisen, neues globales Projekt, wieder 5 Karten auf die Hand und so weiter. Und dann versucht man halt irgendwann diesen Punkt zu erreichen, dass alle Emissionen, die man erzeugt, von der Welt gebunden werden und gleichzeitig die Welt aber noch Platz für Emissionen hat. Also wenn man genau trifft, sodass quasi alle Emissionen genau durch Bäume etc. gebunden werden, hat man noch nicht gewonnen. Und dann erreicht man den Wendepunkt. Und das ist ganz wichtig, dann hat man das Spiel noch nicht gewonnen, denn danach kommt definitiv noch die Krisenphase und die kann dich trotzdem zerschießen und dann hast du trotzdem verloren, auch wenn du den Wendepunkt erreicht hast. Ja. Und das ist wirklich ein tolles Puzzle. Also es ist wirklich ein absolut spaßiges Puzzle, was zu viert habe ich es noch nicht gespielt, alleine zu zweit, zu dritt funktioniert, ist übrigens auch bei BGA, kann man da alleine innerhalb von 10, 15 Minuten durchklicken. Wenn man es zu dritt oder zu zweit spielt, dauert alles gleiche Zeit auf dem Tisch, ungefähr eine Stunde so. Spielmaterial ist ein bisschen friemelig, also man muss immer ein bisschen aufbauen, abbauen und sowas. Das nervt auch ehrlich gesagt ein bisschen, da hätten sie, finde ich, vielleicht ein, zwei Sachen durch Leisten ersetzen können und nicht durch so kleine Plättchen, die man immer einsortieren muss und dann raussortieren muss und was weiß ich was. Das ist manchmal ein bisschen nervig und friemelig und so. Es ist wirklich eine richtig krasse Lernkurve. Am Anfang haben wir nur verkackt. Und inzwischen haben wir halt auch die, ich weiß nicht, ob sie nannten das extreme Schwierigkeit oder sowas gepackt. Also man wird stark besser in dem Spiel und selbst an dem Punkt, wo wir jetzt sind, könnte man immer noch Herausforderungen reinnehmen, sodass dann der Spielspaß quasi erhalten bleibt und der Wiederspielwert auch relativ hoch ist. Inzwischen ist es bei 20 Euro, glaube ich, oder sowas. Also da macht man nichts mehr mit falsch, meiner Meinung nach. Ne? Man darf halt nicht erwarten, dass man unfassbar hübsches, super geil Material kriegt, irgendwie, was man liebt. Das weiß ich nicht. Also das ist für mich alles eher so negativ, wenn ich mir das angucke. Aber das ist natürlich auch immer eine Geschmackssache. Vielleicht gibt es auch andere Leute, die das hübsch finden. Ich weiß es nicht. Aber es funktioniert halt echt gut. Es gibt auch negative Punkte, und zwar zwei, die ganz, ganz groß sind für mich, denn es ist zwar kooperativ, aber man ist doch sehr solistisch unterwegs und hat teilweise überhaupt nichts mit den anderen zu tun. Und bis gestern hätte ich auch gesagt, es ist ausschließlich so, aber gestern war es, ich hätte verloren, ich war total in Notstand, weil ich einfach nicht die passenden Karten gekriegt habe. Da kommt gleich der zweite Kritikpunkt. Hab ein Notstandsplättchen nach dem anderen gekriegt und dann hatte aber jemand anderes eine Karte gezogen, mit der er bei mir Notstandsplättchen entfernen konnte. Und das hat dann doch dafür gereicht, dass wir durchgekommen sind und dann gestern auch gewonnen haben. Aber bis zu dem Punkt muss ich ganz ehrlich sagen, funktioniert es fast solo bei BGA am besten. Und der zweite große Kritikpunkt: Es ist hauptsächlich ein Kartenspiel, was extrem glückslastig ist. Und gerade in dieser Krisenphase, also man hat auch noch so drei gesellschaftliche Stabilitäten, Naturstabilität, weiß nicht, gesellschaftliche Infrastruktur, irgendwie so. Und die Krisen können dadurch abgeschwächt werden. Und dann haben wir Krisen aufgedeckt und die erste Krise hat uns alle unsere Plättchen weggenommen. Und die zweite Krise hätten wir abschwächen können durch die Plättchen, die uns vorher weggenommen wurden. Das heißt, wir haben dann verloren. Wären diese beiden Karten genau andersrum gekommen, hätten wir weitergespielt. Ne? Also das war so ein perfektes Beispiel für, weiß nicht, ich vergleiche es gerne mit Legenden von Andor. Mach am Ende, würfelst du und wenn du eine 5 oder 6 hast, hast du gewonnen und wenn nicht, hast du verloren, musst wieder von vorne anfangen. So fühlt es sich dann ein bisschen an. Ne? Aber trotzdem macht es Spaß. So, ihr habt's gespielt, habe ich gehört. Oder sehe ich am Nicken?
Ich habe es 2024 einmal gespielt. In meiner Spielegruppe hat es einer mitgebracht und auf den Tisch gebracht. Wieder dieses optische Thema. Also das Spiel ist mega heftig. Ja. Und dann war das damals so furchtbar teuer, wo ich da nicht verstehen konnte, wo ist da der Zusammenhang. Aber klar, es ist CO2-neutral produziert, was ich echt cool finde. Gerade wenn das eben ein Naturthema ist oder CO2-Thema und dass der Verlag sich dann dem noch angenommen hat, finde ich richtig cool. Zudem ist auf jeder Karte ein QR-Code, soweit ich weiß, wo dann weitere Hintergrundinformationen zu den Technologien, auch mega stark. Ja, aber das, was du gesagt hast, dieses Solistische, habe ich auch empfunden. Ich habe eigentlich nur auf mein Tableau geguckt, nur auf meine Nation geguckt. Wie kann ich jetzt mich irgendwie verstärken? Und kein anderer hat irgendwie geschrien, hier, ich brauche jetzt mal Hilfe. Wir haben auch knapp verloren. Lag wahrscheinlich auch am Zufallsfaktor. Wie gesagt, ich habe es nur einmal gespielt. Was soll ich jetzt sagen? Genau, dieses Solistische. Aber das ist eben auch sehr thematisch, meiner Meinung nach, weil aktuell in der realen Welt kocht auch jede Nation irgendwie für sich ihr eigenes Süppchen. Und Ziel des Spiels ist es aber wahrscheinlich, so weit bin ich noch nicht gekommen, da muss man mehrere Partien spielen, eben einen kooperativen Aspekt zu finden, um miteinander zu arbeiten. Und dann erfüllt das Spiel nämlich eben auch einen Lerneffekt. Ja. Ja, die Nationen sollten eigentlich zusammenarbeiten, was sie nicht tun, weil alleine arbeiten ist halt viel einfacher. Ich gucke erstmal nur auf mich, habe mit mir schon genug zu tun und dann verliere ich aber. Ja. Also ich könnte mir vorstellen, dass es in Partie 3, 4, 5 dann eben anders werden kann.
Ich habe nicht nachgelesen, aber ich hoffe so ein bisschen, dass das vielleicht auch die Botschaft von Matt Leacock und, ich habe den Namen von dem anderen, Matteo, weiß ich nicht, muss ich nachgucken, dass das so ein bisschen die Botschaft ist. Ne? Also China hat zum Beispiel auch von vornherein so eine Projektkarte da liegen, ich schicke erneuerbare Energien in die Welt raus, also kann das an irgendeine andere Partei abgeben. Und das ist auch, wer es nicht glaubt, das ist auch realistisch, denn die hauen ja Solarmodule und so weiter zum Beispiel in die Welt raus. Ne? Das ist aber manchmal schwierig, das zu nutzen, ja, weil man dann halt nicht die Karten hat, um überhaupt erstmal erneuerbare Energien herzustellen, die man dann wieder verschicken kann und sowas, ne, da sind wir wieder bei der Kritik. Aber wenn es so ist, dass das klappt, dann ist das eigentlich so richtig schön. China hilft den USA aus der Patsche und Europa pflanzt nebenbei Bäume und macht beleidigt Notstand in Afrika und keine Ahnung. Also ja. Meine Hoffnung ist eigentlich, dass dieses Spiel doch irgendwo diese Botschaft vermitteln will und auch vermitteln kann, wenn wir alle irgendwie ein bisschen über unseren eigenen Schatten springen und miteinander arbeiten, nationsübergreifend, dann kriegen wir das hin, ne? Oder können das hinkriegen.
Ja, ich habe es auch nur einmal gespielt, tatsächlich mit damals mit dem Philipp und seiner Freundin, die waren bei mir zu Besuch und ich fand es auch cool, das Spiel. Also die Plättchen haben mich auch aufgeregt, weil ich denke mir, wie kann man so viele Plättchen, das Vorbereiten hat schon ewig gedauert, alles auszudrücken und dann das zu sortieren. Also es ist wirklich unnötig. Ich glaube, das hätte man ein bisschen eleganter mit Leisten oder so regeln können. Aber ansonsten, also ja, Optik, brauchen wir nicht weiter drüber sprechen, da schließe ich mich euch komplett an. Nur das Spiel hat wirklich Spaß gemacht tatsächlich. Also ich fand es richtig gut. Es war auch spannend. Wir haben auch bis zum Ende, wir haben auch ganz knapp verloren tatsächlich. Das war jetzt aber auch okay, weil wir haben es halt fast geschafft und dann halt dann ganz knapp dann doch nicht. Aber ich hatte noch das, also die einzige Verbindung, die man miteinander eigentlich hatte, sind ja diese gemeinsamen Projekte, die man vorantreibt. Oh, da muss man ja immer sich, glaube ich, entscheiden, ob man jetzt statt bei sich eine Aktion dann eben in die Mitte eine Aktion spielt, wo man diese Projekte vorwärts bringt, diese allgemeinen Projekte, die dann wieder Vorteile für alle bringen.
Ja, also es geht ja alles über Symbole, ne? Also auf den Karten sind 1 bis 3 Symbole, glaube ich, maximal drauf. Und dann kann man die Karte halt nicht nur bei sich selber in die Projekte unterschieben, sondern halt auch bei Krisen, um Krisen abzuschwächen, wenn man die Krise offen liegt und mir die kennt. Oder halt in den globalen Projekten, um dann quasi den globalen Projekten die Symbole zu geben, die die globale Projekte brauchen, um aktiv zu werden. Ne?
Genau, und das war irgendwie so das Wenige, wo man gesagt hat, okay, da könnte man, das spielt mal ein bisschen kooperativ. Aber das ist tatsächlich dieses Gefühl, also gut, das war jetzt wahrscheinlich auch jetzt der ersten Partie geschuldet, dass man dann eh schon überfordert ist, weil man jede einzelne Karte wieder lesen muss, wenn man wieder neue Karten kriegt, dann überlegen muss, wo kann man die überhaupt sinnvoll spielen. Da war ich auch zu sehr quasi mit beschäftigt, das eigene Ding überhaupt irgendwie hinzukriegen.
Das wird besser.
Das meinte ich ja auch, dass es dann eben in den weiteren Partien dann eben mehr dieser kooperative Aspekt rauskommt. Am Anfang bist du eben mit dir selbst beschäftigt, ja.
Da muss ich ein bisschen widersprechen. Also wir haben eine zu zweit gespielt. Und da war es im Prinzip so, also da war ich der globale Süden und die haben es am schwersten am Anfang, also die haben die größten meisten Emissionen und so weiter. Und ich habe die ganze Zeit nur ums Überleben gekämpft und Partner hatte Europa, glaube ich, oder USA oder so, und da lief es total rund. Und ich habe meine Emissionen fast nicht reduziert, überhaupt kein Zusammenspiel gehabt mit, meine Frau war es, glaube ich, genau. Und bei der lief es super, die hatte alle Emissionen vom Tisch und konnte Bäume pflanzen, ja, weil einfach die Karten so geil kamen. Und es gibt so Karten, die spielt man aus und dann darf man 8 Karten ziehen und alle mit dem und dem Symbol behalten. Und dann spielt die so eine Karte aus und darf auf einmal 5 Karten behalten und ich spiele eine aus und krieg halt gar keine Karte und so, ne? Und dann hat die es halt total rausgehauen und ich habe eigentlich nur zugeguckt, so ungefähr, ja. War immer, weil ich dann irgendwann Notstand hatte ohne Ende. Durfte ich 2 Karten weniger ziehen, hatte also 3 Karten, die ich irgendwie benutzen konnte, um gerade so zu überleben, und sie hat das Spiel gerockt.
Erinnert mich irgendwie an die reale Welt. Ohne Witz, also von dem her, für mich passt das.
Ja. Das ist bei mir tatsächlich auch mit einer der Gründe, warum das Spiel so einen schweren Stand hat. Ich meine mich zu erinnern, dass wir das bei irgendeiner vorherigen Pile of Shame-Folge schon mal hatten. Was, dass du eventuell, Daniel, der das dann da vorgestellt hatte. Also ich habe ein gewisses Déjà-vu. Es hatte einen schweren Stand wegen der Optik bei mir. Es hatte einen sehr schweren Stand wegen dem Thema und diesen, wir müssen zusammenarbeiten, aber schafft es eh nicht und deswegen verlieren wir alle. Und so wie er es jetzt erzählt in dem Spiel, ist es natürlich dann auch knackig. Es ist ein gewisses Puzzle. Es hatte einen schweren Stand, weil es einen entsprechend hohen Preis hatte, was jetzt nicht mehr gegeben ist. Spielmaterial hin und her. Also dann auch politisch im Hintergrund. Daniel hatte da ja auch Artikel drüber geschrieben, was dann noch bei Preisverleihungen passiert. Da waren so einige Faktoren, weshalb ich das bisher immer noch nicht gespielt hatte. Jetzt mit dem Price Point aktuell so um die 20 Euro bin ich fast schon geneigt, dem mal eine Chance zu geben. Und ich erinnere mich an 2 Fragen von Sven. Eine habt ihr jetzt eigentlich ganz gut beantwortet. Sven hatte diese Fragen bei Regicide gestellt. Wie ist der Glücksanteil? Ja, der ist scheinbar relativ hoch. Kann man das gut irgendwie balancen? Hat da das Spiel irgendwie eine Möglichkeit? Kannst du das nochmal irgendwie so zusammenfassen, dass du das trotzdem, ich meine, weil vorhin hast du gesagt, du hast eine Partie, da brauchst du halt eine Karte oder eine Karte kommt und legt dir dann 2 Marker weg und dann hast du einfach das Spiel verloren. Und ich bin es mittlerweile leid. Da hat bei mir Pandemic Legacy tatsächlich Season 1 einen großen Anteil zu gehabt, diese Alarmspiele. Du musst irgendwo Brände löschen, du musst was tun und investierst, hast einen riesen Glücksanteil, am Schluss verlierst und denkst dir, ich habe jetzt 90 Minuten in den Sand gesetzt. Ja, und das kann halt bei so einem langen Legacy-Spiel halt wirklich sehr demotivierend sein. Du sagst, du hast das Spiel jetzt an die 20 Mal gespielt, also ist ein gewisser Puzzle-Aspekt da. Und dann sage ich jetzt noch meine 2. Frage, auch in Anlehnung an Sven von vorhin, wenn du das Puzzle irgendwann mal geknackt hast, ist da noch ein großer Wiederspielreiz da? Scheinbar ja bei 20 Partien schon.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, 10, also über 10 Partien Solo bei Boardgame Arena durchgeklickt einfach, ne? Und wie gesagt, dann sind's, du hast dann den Aufbau nicht, was ein großer Pluspunkt ist. Und es geht halt echt schnell und es funktioniert ja Solo auch richtig gut. Und da habe ich halt auch wirklich mit Herausforderungen schon das Spiel geknackt und so weiter, ne? Aber ich bleib dabei, das ist abhängig davon, wie die Karten kommen, und wenn die Karten nicht kommen, dann hilft es dir auch nicht, dass du weißt, was du zu tun hast und was wichtig ist. Also ja, ich spiele inzwischen ein bisschen anders als am Anfang, aber auch dafür brauche ich die passenden Karten, ne? Und wenn das nicht kommt, also wenn du zum Beispiel am Anfang Karten kriegst und da sind unten dann teilweise Bedingungen drauf, ne? Also die spielst du in die Projekte und dann kannst du die Karte aber nur benutzen, wenn du da 3, ich weiß nicht, wie es im Spiel heißt, Strommasten hast. Ja, aber dann hast du nur einen Strommasten und hast keine andere Karte mit einem Strommast drauf, dann benutzt du diese Karte nicht. Und dann kannst du die noch, weil du halt Sachen durch, also Effekte in den Projekten durch Karten bezahlst, kannst du sie dafür halt abschmeißen und dann eine erneuerbare Energie herstellen und das war's. Und damit gewinnst du halt nicht. Also da ist es dann wirklich ganz stark abhängig davon, was du einfach auf die Hand kriegst. Und das bleibt so, also auch wenn du, wie gesagt, diese Karten hast, mit denen du neue Karten ziehen kannst und sowas, kann es auch sein, dass du da 0 Karten in die Hand kriegst, dann hilft dir das auch wieder nicht und dann ist es egal, dass du weißt, was du tun musst. Du kriegst, wenn du die Karten nicht hast, ist es egal. Und es kann auch immer noch sein, selbst wenn es halbwegs gut läuft, dass durch die Krisen, also man würfelt auch und dann versauern die Meere zum Beispiel oder es bilden sich Wüstenmeer oder das Eis schmilzt in der Arktis und sowas und dadurch werden auch nochmal so Effekte ausgelöst, die zusätzlich CO2 reinbringen in die Welt und sowas. Und wenn du dann auch noch zum Beispiel doof würfelst, ne, ist ja der nächste Glücksfaktor, dann hast du vielleicht bei den Krisen vorher noch 3 schlechte Würfe gehabt und dann kommen die Krisen, dann entsteht auch ganz schnell so ein Schneeballeffekt, den du dann gar nicht aufhalten kannst, obwohl du irgendwie vorher ziemlich gut gespielt hattest und gar nicht unbedingt schlechte Karten hattest. Das bleibt dabei. Damit muss man sich abfinden. Und wenn man damit klarkommt und sagt, 20 Euro kann ich investieren oder ich spiele es bei Boardgame Arena einfach mal oder so, ne, dann macht man meiner Meinung nach nichts falsch, denn es ist so, dass wenn man es knackt und wenn man es schafft, dann gibt das durchaus ein befriedigendes Spielgefühl. Ja, also wir haben schon High-Five-Momente gehabt, als wir es dann irgendwie geschafft haben und gestern zum Beispiel auch, ne.
Aber wenn eben der Glücksanteil so groß ist, fühlt sich dann ein Erfolg auch noch nach einem Erfolg an?
Ja.
Haben wir es jetzt wirklich geschafft oder hatten wir einfach nur Glück gehabt?
Ja. Ja, weil gerade die Solospiele habe ich sehr viel verloren am Anfang, als ich so ein bisschen reinkommen musste. Ich hatte doch irgendwie ein bisschen Probleme reinzukommen, wenn ich ganz ehrlich bin. Also manchmal ist das ja so bei Spielen, die knackst du irgendwie sofort und andere, da brauchst du irgendwie 3-4 Partien, bis du irgendwie verstanden hast, wie der Hase läuft. Und hier war das bei mir zumindest so ein bisschen so, bei meiner Frau zum Beispiel nicht so stark, die hatte den Dreh früher raus, dass ich ein bisschen gebraucht habe, bis ich drin war. Und ich weiß nicht, vielleicht dadurch, dass du so viele, also so oft auf den Deckel gekriegt hast, vielleicht fühlt es sich dadurch dann trotzdem immer noch befriedigend an, auch wenn es einfach mal nicht gegen dich läuft und du dann halt das Spiel, also gewinnst halt dadurch, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt langsam, glaube ich, ein bisschen durch damit, ne? Also ich würde es gerne irgendwann mal zu viert spielen zum Beispiel und wir werden es auch nochmal spielen mit Herausforderungen zu zweit und so weiter, ne? Da kannst du auch welche reinnehmen, also kannst auch mehrere reinnehmen zum Beispiel und einfach mal gucken, wie sich das so spielt und dann bin ich wahrscheinlich auch erstmal durch damit. Aber ich glaube, ich würde trotzdem, wenn irgendwann mal wieder einer ankommt in einem halben Jahr oder so und sagt, hier komm, ey, wir spielen das, hast du Bock? Klar, setze ich mich mit hin. Ne? Wie gesagt, das ist Aufbau nervt halt, aber es ist eine Stunde theoretisch mit Aufbau, wenn nicht einer irgendwie sich total versackt beim Nachdenken.
Ja, ich habe es auch damals, als ich hatte es tatsächlich mal vor, ich weiß gar nicht mehr, vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren mal hier auch schon im Pile of Shame, meine ich, mit dabei. Und da habe ich das auch mit CO2 verglichen. Das ist ja noch ein älteres Spiel, wo es im Prinzip ja um ein ähnliches Thema ging. Und das war auch gnadenlos. Also da haben wir auch richtig auf die Nase gekriegt. Und ich finde das bei solchen Spielen aber auch thematisch okay. Also ich bin sonst auch kein Freund davon, von Spielen, die halt so durch Glück halt bestrafend sein können, aber ich finde, so beim Setting passt es einfach, weil es einfach tatsächlich ja wirklich an vielen Kleinigkeiten am Ende hängen kann, ob das eben alles so klappt und gut ausgeht oder auch nicht. Und deswegen kann ich das so im Spiel tatsächlich dann auch verzeihen. Also wir haben es jetzt knapp verloren, ich habe jetzt deswegen nicht, habe ich nicht mehr gespielt. Ich habe es tatsächlich eben wegen dieser Hürde des Aufbaus dann nicht mehr auf den Tisch gebracht und vielleicht sollte ich mir auch mal Boardgame Arena nochmal angucken. Da war ich mal vor Jahren drauf und da einfach mal ein paar Spiele ausprobieren, weil ja, da, wenn das eben Solo auch so gut funktioniert, hört sich auf jeden Fall spannend an. Und jetzt also wenn ich es jetzt noch nicht hätte und ich würde es jetzt für 20 Euro sehen, das hat ja halt früher, ich glaube, 68 Euro mal gekostet, ganz lange. Und das verstehe ich, das ist natürlich eine große Hürde für ein Spiel, so viel Geld zu bezahlen, zumal dann eben auch mit dem Material, was man dabei hat. Aber jetzt für 20 Euro war es jetzt letzte Woche bei Amazon im Angebot, jetzt gerade ist es wieder bei 22 Euro, hatte ich die Tage noch einen Angebotsartikel zugeschrieben. Also das ist jetzt wirklich so günstig, da kann man eigentlich nicht mehr, braucht man nicht mehr lange überlegen, einfach mal kaufen, ausprobieren.
Ja. Zum Thema Glück. Ich finde, Glücksanteil gehört in jedes kooperative Spiel. Ansonsten hast du ja einmal dieses Rätsel gelöst und dann ist das Spiel eben kaputt. Der Glücksanteil ist jetzt hier, weiß ich nicht, kann auch sehr, sehr von jetzt auf nachher verloren gehen. Es gibt andere Spiele, wo du dann wirklich sehr gut dastehst und dann, wie es bei dir passiert ist, Nils, ziehst du die Karten in der falschen Reihenfolge und von jetzt auf nachher bist du eben wirklich K.O. Und das ist sehr frustrierend, das kann ich verstehen. Aber wenn es schwer ist aufgrund von Glück und du kannst immer noch, dann spielst halt eine andere Kartenkombination und versuchst es irgendwie zu umgehen, dann finde ich das sehr spannend und eben nicht frustrierend. Also auch ein kooperatives Spiel, was ich verliere, spiele ich immer noch gerne normalerweise. Es sei denn, es ist eben so ein Moment, eigentlich haben wir schon gewonnen, aber jetzt muss ich einen Würfel werfen und wenn ich eine Eins würfel, habe ich verloren und dann kommt die Eins. Das ist immer sehr demotivierend.
Ja. Ich brauche das auch vom Anspruch her. Also wenn ich einfach direkt gewinne, dann weiß ich nicht, dann ist es irgendwie, fällt es auch schnell durch als kooperatives Spiel gerade.
Und ich glaube, das Spiel war irgendwo auf der Liste von Spiel des Jahres.
Das hat das Kennerspiel des Jahres erwähnt. Gewonnen.
Genau, 24.
24, ja.
Weißt du, irgendwas hatte ich dann im Kopf.
Genau. Ja, cool. Also wir haben heute wirklich, als hätten wir es geplant, aber ich kann euch da draußen versichern, wir haben vorher immer keine Ahnung, wer welches Spiel mitbringt und auch die Reihenfolge war jetzt total random. Wir haben heute eine Steigerung von der 7 auf die 8. Schritt für Schritt, Daybreak oder eben E-Mission hat jetzt eine 7,7 und ich bringe jetzt ein Spiel da mit dazu, das hat eine 8,0 auf BoardGameGeek. Das hatte ich mir, wie ich das ja anfangs schon angeteasert hatte, eben vor kurzem erst geholt. Ich glaube, es war entweder Ende November oder Anfang Dezember, also wirklich nicht lange hier. Mit dem Zweck, es eigentlich Weihnachten spielen zu wollen, aber dann, naja, da gibt es ja noch andere, die ja mitsprechen und die hatten da keinen Bock drauf. Und dann habe ich es aber tatsächlich jetzt bei dem letzten Spieltreffen auf den Tisch gekriegt. Und das ist ein Spiel mit sehr viel Chaos und mit, ich hatte ja gesagt, am Anfang ausgefallenen, ulkigen, ja, Figuren.
Ist das Robo-Rallye?
Nein.
Aber in der neuesten Edition? Hotstreak wahrscheinlich.
Ja, genau.
Ja, ah, yeah, super.
Ja, ich habe es tatsächlich aus Amerika bestellt und die fanden lassen, das ging damals jetzt noch vom Preis. Ich habe jetzt gerade nachgeguckt, das ist, glaube ich, ausverkauft. Aber für all diejenigen, die das jetzt hören und sagen, hey, das will ich jetzt, dann es hört sich doch gut an. Das ist halt, ich glaube, im Februar oder so soll es bei Strohmann Games dann auch erscheinen. Und das Witzige war, beim Spieltreffen war auch noch die Person, die die Anleitung mit übersetzt hat, mit bei mir am Tisch. Und ja, das ist ein wirklich schnelles, kurzweiliges Spiel, was mich tatsächlich auf mehreren Ebenen überrascht hat. Ich war einfach neugierig auf dieses Spiel, weil es halt so komplett verrückt aussieht. Also für all diejenigen, die davon noch nichts gehört haben, es gibt hier eben vier Maskottchen. Das ist einmal so ein Bär, dann ist das so ein blauer Alien mit einem Auge auf dem Schädel drauf.
Ein Fisch, ne? Ein Fisch.
Oder Fisch.
Oder ein Anglerfisch, ja.
Oder so, genau. Und dann ist es dann eben noch ein Hotdog Wurst mit Beinen und Armen und eine Königin, die auch als Maskottchen hierher rennt. Und die Box, also die Spielbox ist auch super. Das Spiel hat halt einiges wirklich Innovatives, weil man hat hier quasi so eine Fläche, die Spielfläche zieht man raus aus dem Karton und kann sie hinterher wieder aufdrehen. Wie bei so einer, es gibt ja diese Line, für eine Messe zum Beispiel diese Roll-Up-Teile, die man eben nach oben zieht und dann ist irgendwas draufgedruckt und das ist das im Prinzip hier in klein und man zieht es halt nur zur Seite raus aus der Spielbox. Und das ist schon cool. Obendrauf ist dann so eine kleine Schatulle, wo dann eben die Karten drin sind und so. Und was machen wir hier überhaupt? Also man kann es mit bis zu 9 Personen spielen. Wir haben es jetzt beim Spieltreffen, waren wir glaube ich zu 7 gespielt. Es ist halt ein Wettspiel. Also diese vier Maskottchen liefern sich ein Rennen und wir wetten da drauf. Und das funktioniert in dem klassischen Sinne, dass man die Personen, es liegen verschiedene Wetten auf. Man kann sagen, ich wette, das Maskottchen XY gewinnt. Oder man kann auch sagen, es gibt immer irgendwelche Aussagen, was weiß ich, der Bär wird nach dem Wurstmaskottchen erst ins Ziel laufen und dann kann man sagen ja oder nein und nimmt sich halt die Wette ja oder nein, das ist so eine Nebenwette und man hat immer noch die Option, dass man, man nimmt sich pro Rennen immer 2 von diesen Wetten und man hat noch die Option, die risky Seite zu nehmen, also die riskante Seite, es gibt einmal eine sichere Seite, da kriegst du halt ja gut Geld hinterher rausgezahlt, aber die Risky-Seite lohnt sich natürlich mehr, da kriegt man mehr Geld raus und man hat aber auch unter Umständen eine Strafe. Und das ist natürlich dann schon mal, muss man sich halt dann gut überlegen. Insgesamt funktioniert das Spiel so, dass man ja ein gemeinsames Deck haben. Also insgesamt haben wir 18 Karten am Ende, die eben das Laufdeck sind. Das sind aber längst nicht alle Karten. Also die meisten Karten werden vor der ersten Partie einfach offen ausgelegt. Das heißt, man weiß, welches Maskottchen wie viele Schritte überhaupt bekommen wird. Und man weiß dann eben auch, welche Moves die machen, weil die rennen hier halt nicht nur geradeaus. Es kann auch sein, dass die einfach mal stolpern, die Maskottchen. Dann kriechen die weiter. Und auch wenn sie dann 5 Schritte hätten oder 2 Schritte hätten, würden sie immer nur ein Feld vorwärts kriechen. Dann können sie auch mal die Spur wechseln. Die sind halt ein bisschen chaotisch. Die können auch rausrennen, also vom Spielfeld rausrennen. Dann sind sie einfach raus aus dem Rennen. Die können sich auch gegenseitig umschmeißen. Also wenn sie gegeneinander laufen, derjenige, der sich dann jetzt gerade aktiv bewegt, schubst den anderen einfach zur Seite und der fällt dann hin. Und das gibt halt wie bei Robo Rally sehr viel Chaos. Und damit man das eben auch noch beeinflussen kann, hat jeder 3 Handkarten. Und davon nimmt sich jede Person verdeckt eine und bringt die mit in den Stapel, in den, wo alle wissen, was drin ist. Dann wird dieses Deck gemischt. Es sind dann 18 Karten. 3 Karten werden rausgenommen. 1, 2, 3. Und dann geht das Rennen quasi los. Und dann werden die Karten aufgedeckt und das Rennen startet. Und das ist einfach nur chaotisch. Es ist schnell. Es hat mich wirklich überrascht, positiv, muss ich sagen. Also ich kann schon verstehen, warum es eine 8,0 hat, weil es schon auf seine Art sehr innovativ ist, weil es halt viele Sachen nimmt, die man schon kennt. Und das eben mit so einer neuen Mischung zusammenbringt, die einfach nur richtig viel Spaß macht. Ich denke mal, ihr habt das jetzt alle natürlich noch nicht gespielt,
doch,
aber habt ihr denn davon gehört?
Also ich habe tatsächlich in einer der letzten Brettspiel-News-Team-Podcast-Folgen darüber gesprochen und auch im direkten Vergleich, so wie fast alle Influencer, YouTuber und Podcaster gemeinsam den direkten Vergleich mit Magical Athlete auch geliefert, weil ich beide Spiele an einem Spieleabend mal kennengelernt habe. Und dann hat auch Hot Streak bei mir die Nase vorn gehabt und ich musste es mir selber holen, auch bei CMYK direkt bestellt. Und ich habe jetzt gerade auch geguckt, also die lassen es aus den USA und aus der EU liefern. Also es ist scheinbar noch irgendwie möglich, aber wie du gesagt hast, es kommt ja bald auf Deutsch. Das ist eine absolute Gaudi. Also das ist für mich, das hat Ready, Set, Bet komplett abgelöst. Es ist mega absurd. Ich habe das mit meinen Kindern an Silvester gespielt. Mein Sohn ist 2, meine Tochter ist 6. Tochter spielt das strategisch, der Sohn, der sagt, ja, das Würstchen gewinnt. und der hat auch Siegchancen, weil wir legen dem 3 Karten hin, der nimmt irgendeine, legt die da rein und dann sagen wir 3, 2, 1, und das Würstchen geht 2 Felder vor und es fällt hin und es geht nach links und wird überrannt von Mom und der Bär geht vor, kurz vor der Ziellinie, dreht sich um und geht wieder zurück über die Startlinie und ist disqualifiziert. Und das ist eine absolute Gaudi. Wirklich, das ist das, was ich mir bei Ready, Set, Bet immer gewünscht habe und nie bekommen habe, weil es zu technisch und zu verkopft und zu strategisch und überhaupt, es hat versucht, irgendwie so einen Realitätsbezug irgendwie mit reinzubringen, der bei so einem Rennspiel und Beat und Wettspiel, also ein Beatspiel ist es ja nicht, aber ein Wettspiel einfach nicht notwendig ist. Und wir hatten jetzt vor kurzem Nichtspieler zu Gast gehabt und gesagt, okay, wir machen ein Brettspiel-Brunch. Wir brunchen erstmal und dann holt meine Tochter, wenn die sieht, die hat das schon irgendwie, wir haben Gäste, dann holt die erstmal ihre ganzen Brettspiele heraus. Zug um Zug, meine erste Reise etc. Und wir haben uns dann irgendwann gesteigert, irgendwann Hot Streak und die haben uns ganz entgeistert angeguckt. Wir spielen mit unseren Kindern so ein Spiel und waren aber am Schluss dann auch total begeistert. Ja, und mein 2-jähriger Sohn war auf dem 2. Platz am Schluss, ja. Und der hat halt irgendwann mal Lust gehabt, dann kam er wieder dazu oder nicht. Also zwischen Runden war natürlich dann auch die Aufmerksamkeit nicht da, aber sobald dann das Rennen losgeht, und du spielst es ja über 3 Runden, dann war er Feuer und Flamme und wollte wieder gucken, wer gewinnt. Ja, also es muss man sich unbedingt mal geben. Ja, und ich denke, so wie du es gespielt hast mit 7 Leuten, ist natürlich dann auch noch das Chaos immens. Aber so muss es sein.
Ja, vor allen Dingen waren wir so überrascht, weil das Deck war sehr einseitig. Also das war ganz klar, dass eigentlich ein Maskottchen immer gewinnen müsste. Und dann in der zweiten Runde hat dann auf einmal das Hotdog gewonnen, was vorher, glaube ich, 3 Felder weit gekrochen ist und sonst nichts gerissen hat. Also das ist schon eine gewisse Varianz. Dadurch, dass eben über 3 Runden immer jede Person nochmal wieder eine Karte reinspielen kann, kriegt auch wieder eine auf die Hand zurück. Damit kann man halt minimal das Deck halt noch beeinflussen. Wenn man Pech hat, geht die Karte halt dann auch mit den ersten 3 wieder raus. Und auch mit dieser Verteilung, dass jeder hat hier, es gibt ein paar Rollen, die man hier hat, weiß ich nicht, der eine gibt die Karten, der nächste macht eben diese Karten umdecken, wie du es gerade sagtest, Tobi, und diesen Sprecher so ein bisschen oder schon, und einer bewegt dann die Figuren. Die haben, das ist schon ganz, also schon witzig und es ist auf jeden Fall Blick wert.
Aber so ein Sprecher gehört schon mit dazu, um diese Gaudi am Laufen zu halten, oder?
Das steigert das auf jeden Fall. Also bei uns war es so ein bisschen, wir waren alles jetzt bei dem Spieltreffen, waren ein paar Leute dabei, die waren jetzt das erste Mal bei dem Spieltreffen, weil wir kannten uns also nicht. Das war so ein bisschen gesetztere Stimmung, sage ich. Aber trotzdem, alle haben Spaß gehabt und fanden das Spiel gut. Und man konnte halt wo man sich sehr sicher war bei der zweiten Runde, jetzt weiß ich, wie es läuft, jetzt weiß ich genau, wie es wetten soll. Ja. Und dann kommen die Wetten, sind viele gar nicht ins Ziel gekommen, wo wir dachten, der gewinnt auf jeden Fall. Das war schon witzig.
Tobi hat es ja auch gerade eben mit Ready, Set, Bet verglichen. Beim letzten Mal hast du, glaube ich, Ready, Set, Bet vorgestellt. Kannst du dann einen Vergleich ziehen? Fällst du es auch fürs bessere Spiel?
Ich habe Ready, Set, Bet, das war witzig, genau davor nämlich gespielt mit der gleichen Gruppe. Und einige am Tisch fanden Ready, Set, Bet besser, aber wie gesagt, das war dann eben auch, da habe ich es dann mit Tablet gespielt, damit eben keiner den Ansager machen muss. Und ja, dann, das war halt total chaotisch. Ich fand Hotstreak tatsächlich zugänglicher, weil man da mehr ein bisschen mit beeinflussen kann, weil man eben, man muss sich einmal entscheiden, welche Wetten man nehmen will, und danach konzentriert man sich halt auf das Rennen selber. Und das ist halt bei Ready, Set, Bet war es eben so, da konnte man sich zum Teil nicht so gut auf das Rennen richtig konzentrieren, weil man noch überlegen war, will ich jetzt was wetten oder nicht. Und auch wenn man so eine Aktionskarten hat, die lenken halt ab, je nachdem, was man machen muss. Das ist immer, wenn Pasch gewürfelt wird oder so, kriegt man Geld, einen Dollar. Und das hat dann eben mich persönlich zumindest ewig rausgerissen, weil ich das immer nachgehalten habe, solche Dinge.
Bei Ready, Set, Bet war das doch purer Zufall, oder? Durch 2 Würfel haben sich Pferde voran.
Genau. Das wären 2 Würfel.
Und jetzt hier hast du ein Kartenset, wo du auch siehst, was ist drin, also wo liegen die Wahrscheinlichkeiten. Finde ich schon wesentlich spannender. Ich habe beides noch nicht gespielt.
Ja.
Von dem her wünsche ich mir, dass ihr das Spiel bitte
mitbringt. Das steht schon auf unserer Liste.
Ja, das denke ich mir. Nee, steht
nicht. Ich meine.
Geguckt. Ja. Naja, egal. Okay, auf jeden Fall mitbringen.
Ja.
Habe ich voll Bock dazu. Cool. Geht ja auch nicht lange, aber da haben wir wieder diesen unwahrscheinlichen Zufall, der eben triggern kann und dich dann eben verlieren lassen kann. Aber dafür geht das Spiel wahrscheinlich auch einfach kurz und ums Gewinnen geht es wahrscheinlich auch nicht mal, sondern einfach
nur um die
Gaudi am Tisch, denke ich.
Also, ich durfte bei Hot Streak anfangen, weil der unglücklichste Spieler steht in der Anleitung, also der mit am wenigsten Glück darf anfangen. Und ich hatte nämlich davor schon bei Ready, Set, Bet voll verloren mit Abstand, dass ich überhaupt mit ein bisschen Geld da rausgegangen bin, war schon eine Leistung. Und es hat sich dann fortgezogen. Bei Hot Streak habe ich auch wieder nichts gerissen. Also, wenn ihr gegen mich spielen wollt, ich bin auf jeden Fall ein Opfer.
Hört sich voll gut an. Habe ich jetzt voll Bock drauf.
Ja, dann bringen wir es mit.
Im Februar kommt es bei Strohmann. Ja.
Ja.
Habe ich nachgeguckt.
Cool. Na, kann ich auf jeden Fall wärmstens empfehlen, wer mal so richtig chaotisches, schnelles, witziges Spiel haben möchte und eben jetzt nicht davor abschreckt, weil es halt da um Wetten geht, ja, dann ist es auf jeden Fall das Richtige. Und man kann es eben auch wirklich mit Personen spielen, die gar nichts mit Spielen zu tun haben sonst, weil es eigentlich kein klassisches Brettspiel in dem Sinne ist.
Eine Frage hätte ich doch noch. Der Ansager, der kann
ja
spielen?
Ja.
Okay. Du brauchst auch keine App dafür oder sowas, weil bei Ready, Set, Bet war das, glaube ich, anders. Ne? Der Ansager hat nicht mitgespielt.
Ja, genau. Der Ansager hat nicht mitgespielt und deswegen hatte ich extra das Tablet damit zum Spieltreffen mitgenommen und dann habe ich das Tablet halt laufen lassen. Aber da habe ich auch noch einen Trick quasi mitbekommen, weil jemand anders, der dann nicht mitgespielt hat, der hat das aber auch schon ein paar Mal gespielt und er sagte, wenn man das auf die englische Sprache stellt, ist das so wesentlich geiler, weil das ist so eine richtig emotionale Ansage. Während man bei der deutschen Version ist wirklich so, ja, und das fährt mit der Nummer 5 rennt jetzt vor. Das ist so ziemlich, weiß jetzt nicht, nicht wie bei einem guten Fußballmoderator gesprochen, ist ja auch nicht schlimm, aber bei der englischen Version muss das so richtig leidenschaftlich laufen. Ja, und jetzt haben wir uns super gesteigert heute.
Ich hätte nicht gedacht, nachdem du gesagt hast, jetzt wir steigern uns auch beim BGG-Rating, dass ausgerechnet Hot Streak dann jetzt hier den Platz 1 macht, sozusagen. Der nicht komplexesten, aber der bestbewertesten Spiele jetzt hier aus unserer Reihe.
Ja, aber es war ganz witzig. Ich hatte, glaube ich, vor Weihnachten auch noch einen Artikel gebracht, da hatte sich das jemand nachgebaut mit Legosteinen und hat sich dann diese Wettplättchen quasi selber nachgebaut und gedruckt und dann die Karten eben auch selber gedruckt und so, weil er es unbedingt zu Weihnachten spielen wollte und es nicht bekommen hat. Das fand ich sehr witzig. Und es hat halt schon eine 8,0 und das bei 3100 Bewertungen. Also es ist jetzt auch nicht, dass man sagt, okay, das haben jetzt 10 Leute bekommen und die finden es cool. Das hat schon eine gewisse Wertigkeit, wenn man halt bei so vielen Personen dann so eine Wertung hat. Ist auf jeden Fall für mich deutlich innovativer als Ready, Set, Bet. Das ist auch ein cooles Spiel. Beim letzten Mal hatte ich es ja beim Pile of Shame dabei, da fand ich so, dachte ich ja, war ich jetzt nicht so begeistert von, aber jetzt mit der großen Runde hat es schon deutlich besser funktioniert, viel mehr Spaß gemacht. Hat nichts dran geholfen, ich habe trotzdem wieder voll abgelöst, aber naja, ich weiß halt, eine Karriere als Glücksspieler werde ich dann wohl nicht beginnen.
Immerhin weißt du das.
Ja, richtig. Ne? Das habe ich auch mitgenommen. Und wenn man dann hier ein bisschen ein paar Spiegel... ja, falsches Geld verdient, ist dann auch egal.
Ja, richtig.
Ja, cool. Ja, dann haben wir heute hier eine richtig lange und große Runde gehabt mit richtig tollen Spielen, mit einer super Steigerung. Das haben wir noch nie geschafft. Und das werden wir wahrscheinlich auch jetzt die nächsten 3-4 Jahre nicht schaffen, wieder in der Reihenfolge, dass wir uns so steigern. Und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Also, wir haben heute einmal Legacies, einmal Regicide, einmal Earth oder Erde, dann E-Mission und dann als letztes noch Hot Streak vorgestellt. Und wenn ihr eine Meinung zu diesen Spielen habt, dann lasst es uns gerne wissen. Ihr könnt zum Beispiel bei Spotify auch Kommentare schreiben. Vergesst das Abo auch nicht zu machen. Und falls ihr irgendwelche Spiele auf dem Pile of Shame habt, die ihr jetzt ausprobiert habt und uns das gerne wissen lassen wollt, dann immer raus damit. Hören wir auch gerne uns mal an. Dann bleibt verspielt, gibt uns eine gute Bewertung, wo immer ihr das könnt und empfehlt uns vor allen Dingen auch weiter an eure liebsten Menschen. Na, das lohnt sich, uns weiter zu empfehlen. Und dann habt eine gute Zeit. Bis bald. Ciao.
Ciao. Ciao.
Tschüss. Ciao, ciao.